Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Zeit heute ist ja total traditionsvergessen. Nichts weiß, wissen die Leute mehr. Es ist irgendwie wirklich furchtbar. Da kommst du als Pastor dann, wenn du so eine Gemeinde hast auf dem Dorf, da funktioniert das noch. Ja? Da gehst du als Pfarrer durch das Dorf mit dem Leichenzug, ja, zur Beerdigung. Dann kommst du am Dorfteich vorbei. Dann steht der Angler, der da ist, der steht auf und lüftet seinen Hut und du bist ganz begeistert. Und nach der Beerdigung gehst du hin zu ihm und sagst, ich wollte Ihnen das mal sagen, wie toll ich das finde, dass Sie noch als Angler so den Hut lüften, wenn der Trauerzug vorbeikommt. Ja, sagt der Angler, machen Sie nicht so ein großes Theater drum, wir waren schließlich 55 Jahre verheiratet, das war das Mindeste, was ich tun konnte. Ich habe noch ein Bild mitgebracht. Simon hat das da, habe ich auf dem T-Shirt gesehen. Ja? Problem gelöst. Also alle Angler unter uns können das verstehen, alle Frauen wird es ärgern. Wir machen es lieber wieder weg, ja Simon. Also Angeln ist so, hat so ein eigenes Geheimnis für Leute, die es kennen. Und andere fassen sich an den Kopf und sagen, wie kannst du so lange da stehen? Und da warten am See, dass einer anbeißt, ja? Noch schlimmer ist ja das Zugucken, das ist noch viel langweiliger als selber die Route. Egal. Petrus geht es genauso, der muss auf andere Gedanken kommen. Und so erzählt das Johannesevangelium, dass er fischen geht. Mit ihm zusammen ein paar andere, der Jünger, kommen wir gleich nochmal drauf. Es ist 2 Wochen nach Ostern und sie sind zu 7, also Petrus und 6 andere Jünger. Und was haben sie erlebt? Heike hat uns einen Teil daraus vorgelesen. Ein echtes Wechselbad der Gefühle haben sie erlebt an diesen 3 Begegnungen. Die erste, da haben wir den Schluss gehört, er blies sie an und sagte, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch in die Welt und dann nehmt den Heiligen Geist und dann pustet er sie an. Und in der zweiten Begegnung, da endet das mit der großen Seligpreisung, könnte man sagen. Selig sind, also glücklich können sich die schätzen, die nicht sehen und trotzdem glauben können. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Alle diese Geschichten sind Mustergeschichten, die uns etwas erzählen wollen über uns heute. Die erzählen natürlich auch was von damals, aber sie erzählen eben auch etwas für uns, für hier und heute und jetzt. Und die große Frage, die sich für Petrus und die anderen stellt, ist, wie geht's denn jetzt weiter? Sie haben das eine erlebt, so hin und her gerissen zu sein zwischen Kreuz und Auferstehung, zwischen der Begegnung und dem Frust und der Furcht vor den Behörden. Was sollen sie jetzt machen? Sollen wir jetzt einfach warten, bis er uns wieder begegnet, dass man sozusagen jede kleine Begegnung wieder aufpickt und sagt, ja, so ist es. Und wovon sollen wir leben? Im Moment vorher, Wochen vorher sind sie durchs Land gezogen, haben von der Hand in den Mund gelebt. Jesus hatte sie mal losgeschickt, immer zu zweit, mit 72 anderen Jüngern oder mit 70 anderen ist Petrus dann mit jemandem anders zusammen losgegangen in die Dörfer, haben sich, ja, sind damals zum Grillen eingeladen, wo sie gut angekommen sind und ansonsten haben sie sich keinen Kopf gemacht. Mitten in diese Situation, des Angelngehens, also kommt unser Predigtext hinein, Johannes 21, wer mitlesen will, die Verse 1 bis 14. Ich lese mal vor. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal. Das war am See von Tiberias, also der See Genezareth, und geschah genau so. Es waren dort beieinander Simon Petrus, Thomas, der Didymus genannt wird, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und 2 weitere Jünger. Simon Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Sie antworteten, wir kommen mit. Sie gingen zum See und stiegen ins Boot, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie, meine Kinder, habt ihr denn nicht etwas Fisch zu essen? Sie antworteten, nein. Da sagte er zu ihnen, werft das Netz an der rechten Bootseite aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht wieder einholen, so voll war es mit Fischen. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagte zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon das hörte, dass es der Herr war, zog er sich seinen Mantel über und band ihn hoch. Er war nämlich nackt, dann warf er sich ins Wasser. Die anderen Jünger folgten im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 100 Meter. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Kohlenfeuer brennen. Darauf brieten Fische und Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen: Bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen, genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Da sagte Jesus zu ihnen: Kommt und esst. Keiner der Jünger wagte es, ihn zu fragen: Wer bist du? Sie wussten doch, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit dem Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Beten wir zusammen. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Drei Punkte dazu. Einige wird es freuen. Es gibt mal wieder drei Punkte. Zwei Zahlen und ein Frühstück. Erstens, die sieben. Sie bleiben beisammen. Also, erster Punkt, die sieben. Sieben Männer sind das. Da ist Petrus. Der hält die Warterei nicht aus. Der ist einfach unruhig. Der hält das nicht aus, dass man jetzt einfach abwarten muss. Das ist nicht seine Stärke. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Meine Stärke ist das auch nicht. Das Warten. Ich will auch gerne die Lösungen haben und will wissen, wie es weitergeht und brauche eine Perspektive. Und so braucht der Petrus einen Plan. Und er hat Hunger und außerdem hat er Lust zu angeln, damit er auf andere Gedanken kommt. Er hat keine Lust mehr, sich den Kopf zu zermartern, sondern er will stumpf auf seine Pose starren. Nee, er hat ja nicht mit Posen geangelt, also will das Netz auswerfen und fischen gehen. Das bringt ihn auf andere Gedanken. Die anderen kommen mit, da sind dabei Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, die waren selber Fischer, die kennen sich schon ewig, kommen aus demselben Dorf. Dann Thomas, der Zweifler, ja, der ungläubige Thomas, das fällt uns immer ein, das ist so fies und das ist überhaupt nicht wahr und es ist ganz doll ungerecht, denn dieser Thomas, der war nicht dabei an dem Tag vorher, als Jesus bei den Jüngern ist. Und dann sagt er, ich kann das nicht glauben. Und da sagt ihm Jesus, doch du kannst, komm mal her, fass mich mal an. Und dann kommt, obwohl der wahrscheinlich gar nicht angefasst hat, kommt dieser Thomas, den alle immer den Ungläubigen nennen, zu dem größten Glaubensbekenntnis, das das Neue Testament kennt. Erinnert ihr euch, hat Heike gerade gelesen, habe ich eben noch mal vor dem Lied wiederholt, der sagt zu Jesus, mein Gott, mein König, größer kann man von diesem Menschen nicht reden, als ihn so zu nennen, mein Gott, mein König. Jesus jedenfalls legt ihn nicht fest und das finde ich sehr angenehm an Jesus, wenn man irgendwo hinkommt und man ist immer sofort festgelegt auf das, was man angeblich ist, was man vielleicht mal war. Und bei Jesus ist es aber nicht so. Und wir werden gleich Petrus noch erleben, den werden wir nicht erleben, aber im nächsten Kapitel, wer dann irgendwann weiterlesen will, im nächsten Abschnitt, da geht es um Petrus und der hat den Herrn verleugnet. Das war ein furchtbarer Waschlappen, könnte man sagen. So hat er sich wahrscheinlich, also jedenfalls selbst betitelt. Ich weiß nicht, ob ich mehr Mut gehabt hätte als er. Petrus jedenfalls, der wird von Jesus auch nicht darauf festgelegt. Nee, du bist mir zu unsicher, mein Lieber. Du hast es einmal versaut, dir traue ich nicht mehr. Sondern er sagt zu ihm, ich vertraue dir die Leitung der ganzen Gemeinde an. Obwohl du mich verleugnet hast. Und so ist es bei Gott. Da bist du nicht festgelegt auf das, was mal gewesen ist. Da darfst du neu anfangen, so wie Thomas, der nicht mehr der Zweifler ist, nicht mehr der Ungläubige. Und so wie Petrus, der nicht mehr der Unsichere ist, sondern der, auf dem am Ende alles ruht, dem Jesus den Beinamen der Fels gibt. Also zurück zu unserem See. Wer ist noch dabei? Nathanael aus Kana und zwei andere Jünger. Sieben sind sie. Nun glaube ich, dass das Wenigste in diesem Buch Zufall ist. Und dass die sieben sind, auch wenn das nicht einzeln gesagt wird, hat aus meiner Sicht immer eine Bedeutung, gerade wenn es sieben sind. Ja? Siebter Himmel, Wolke sieben, sieben Sachen, sieben Tage in einer Woche, sieben Weltwunder, sieben Zwerge, sieben Berge, sieben Raben, sieben Schwaben, sieben Brücken, über die man gehen muss und Bücher mit sieben Siegeln, die man nicht versteht. Also die sieben ist was ganz Besonderes in unserer Geschichte, in unserer Denkgeschichte. Sie ist immer eine Zahl der Vollständigkeit. Sie bleiben zusammen, diese sieben. Diese Jünger gehen nicht auseinander, sondern sie bilden kleine Gruppen. Da steht das Bild. Weiß nicht, woran das liegt. Ist auch nicht schlecht. Ich bin ein Standbild. Also sieben sind sie. Christen bleiben zusammen. Das ist mir nochmal wichtig. Christsein ist keine Weltanschauung. Christsein ist in erster Linie eine Form von Gemeinschaft und eine Lebenseinstellung, nämlich ein Leben mit Gott zu führen und mit Geschwistern. Glaub mir, du kannst zu Hause kein Christ sein für dich alleine. Das denken immer viele und merken, wie ihr Glaube immer verdünnter wird. Und am Ende ist es so homöopathisch, dass du auch Wasser trinken kannst. Dein Glaube wird nur wachsen, wenn du mit Brüdern und Schwestern zusammen bist. Also sag das mal so ein bisschen pathetisch, ja, mit Männern und Frauen, mit Kumpels und Kumpelinen, wie auch immer. Also wenn wir Gemeinschaft haben mit anderen Christen, dann darauf liegt sein Versprechen, das ist sein Plan. Jesus' Plan war, dass die Christen zusammenbleiben. Und diese Gemeinde hat die Verheißung. Die Pforten der Hölle, hat Jesus mal gesagt, werden die Gemeinde nicht überwinden. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. In der Gemeinde ist Vergebung, haben wir gerade gehört. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Vergebt einander und es ist weg. Das ist eine Riesensache. Und ich bin gegenwärtig, sagt Jesus, in der Mitte meiner Gemeinde, auch wenn ihr nur zwei oder drei seid. Und Christsein geht nicht ohne Gemeinde. Und kann sein, du bist heute hier und sagst, ich halte das nicht aus da, das macht mich alles wuschig da in dieser Stadtkirche, da gehe ich nicht mehr hin. Dann sage ich dir, such dir eine andere Gemeinde. Das ist ein großes Vorrecht, was wir haben, dass wir so viel Auswahl haben. Selbst in so einer kleinen Stadt wie hier, dass es verschiedene Gemeinden gibt. Eine kleine katholische Gemeinde und eine Gemeinde im Mutterhaus. Und es gibt in Wernigerode so viele verschiedene Gemeinden. Keiner soll glauben, dass er das alleine kann. Und die Jünger bleiben zusammen und sie teilen das Leben und sie teilen den Frust an diesem Morgen und die Ratlosigkeit und die Erfahrungen. Und der Frust in dieser Nacht ist groß. Die fischen die ganze Nacht und fangen nichts. Nur alte Schuhe, Blechdosen und Fahrräder. War sogar noch Licht an. Ja, kennt ihr den? Da hat einer, ich habe ein Fahrrad geangelt, da war noch Licht an. Sagt der andere, ich habe ein Hecht geangelt, da war 2,63 Meter groß. Sagt der, okay, wenn du einen Meter zurücknimmst, sage ich, dass das Licht aus war. Und dabei hatten die alles richtig gemacht, die Jünger. Die wussten ja, wie man angelt, also wie man fischt. Das haben die ihr ganzes Leben lang gemacht. Das haben die von ihren Eltern gelernt. Haben die immer Netz rein, Netz raus und so weiter. Und da war nichts drin. Die haben alles richtig gemacht. Und dann kommt da einer und gibt noch kluge Tipps. Das kann man leiden, oder? Schneidest dir in der Küche den Finger. Und jemand kommt und sagt, warum machst du denn das? Das ist ja alles voller Blut. Ja, warum? Meine Mama hat immer erzählt, sie ist in Jena als Studentin mal hingefallen, ja, auf dem Boulevard. Der Länge nach kam ein Polizist an und fragte, sind Sie hingefallen? Und meine Mutter, nee, ich wohne hier. Das können wir leiden, wenn dann einer noch kommt und kluge Tipps gibt. Werf mal nach rechts aus. Übrigens ist das keine Aufforderung, an die Gemeinde am rechten Rand zu fischen, ja? Will ich nochmal sagen. Da haben wir nichts verloren. Also, Jesus sagt, werft mal aus. Und ich weiß nicht, ich hätte mit den Fingern irgendwelche Bewegungen gemacht, wenn da einer am Ufer gestanden hätte und mir noch schlaue Tipps gegeben hätte. Ja? Aber die machen das, die fahren los. Zum Glück fahren die los. Und sie ändern einfach die Gewohnheiten, die sie immer für richtig gehalten haben, auf das Wort von diesem Mann, der da am Ufer steht, hin. Sie haben immer gewusst, dass das richtig ist, so wie sie es machen. Und vielleicht kennst du sowas auch von dir, dass du Dinge immer machst, die du schon immer so machst, weil du sie immer so machst. Und weil deine Mutter oder dein Vater sie schon immer so gemacht haben. Und dass du das darüber gedacht hast, weil das immer schon alle so gedacht haben. Und dann sage ich dir, da steht einer am Ufer und sagt, mach's mal anders. Und wenn du ihm vertraust, dann kannst du das Wunder erleben. Und das erleben die jetzt. Und dann werfen sie das Netz einmal aus zur anderen Seite. Und dann können sie es nicht wieder einholen, weil es zu schwer ist. Sie kriegen es nicht gezogen. Da waren ja keine Guppies drin. Das waren Fische, ja, also die man essen konnte. So, also vielleicht kann man Guppies auch essen, ich weiß nicht. Aber Menschenfischer auf eigene Faust fällt mir ein. Wenn wir losgehen und Gemeinde bauen wollen auf eigene Faust und nicht uns klar ist, dass er die Mitte ist und dass nicht wir miteinander Gemeinde sein müssen, sondern dass er das macht unter uns und dass er der ist, der uns verbindet und dass er der Grund ist, warum wir uns hier treffen, dass er in der Mitte ist. Wenn wir das vergessen, dann wird es alles nur Krampf und Frust. Und es ist ein schönes Geheimnis dafür, für alles, was wir Mission nennen oder Gemeindeaufbau oder Gemeinschaft oder Gemeindewachstum oder Menschenfischen, dass er immer schon dabei ist, auch wenn wir denken, wir wären ohne ihn. Er ist ja da. Er ist da, wenn seine Mitarbeiter fischen gehen. Er ist da, wenn du an einem Krankenbett stehst und jemanden tröstest. Ist er da. Und er ist da, wenn du zu Hause sitzt und einen Brief schreibst an jemanden, der sonst keinen Kontakt hat. Ist er da. Und wenn du eine Andacht hältst irgendwo im Krankenhaus oder in der Gemeinde oder im Jugendkreis, dann ist er da. Und wenn du die Kirche putzt, ihm zur Ehre, dann ist er da. Das ist ein großes Versprechen. Das ist das Letzte, was er seinen Jüngern sagt, bevor er, bevor der Himmelfahrt. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt, heißt es im Matthäus-Evangelium. So, zweiter Gedanke ist ganz kurz. Ein kurzer Gedanke also, ein Frühstück. Er hat schon gedeckt. Habt ihr was zu essen? Ruft er. Ja, habt ihr noch ein paar Fische? Und die sagen, nee, wir haben nichts gefangen. Und dann kommen sie wieder, ist euch noch in Erinnerung, und dann ist der Grill an und dann liegen da schon Fische drauf und Brot. Warum fragt er eigentlich? Ich sag dir, er ist nicht angewiesen auf uns. Auf mich nicht und auf dich auch nicht. Aber er will uns. Aber er will uns. Und er will das nicht ohne uns tun. Und er wartet am Morgen auf sie, auf seine Jünger, dass sie wiederkommen vom See, aus dem Frust der Nacht. Und ich weiß genau, wenn ich die gesehen hätte, wie die bedient da mit so runterhängenden Gesichtern in dem Boot gesessen haben, ich wäre weggegangen, hätte gesagt, ich komme morgen wieder. Ja, wenn jemand schon so mit dem falschen Bein aufgestanden ist und du den morgen siehst, da gehst du doch lieber weg. Und Jesus ist nicht so, sondern der bleibt da. Und der sitzt jeden Morgen, auch wenn du aufstehst nach Albträumen, sitzt er an deinem Küchentisch und wartet, dass du da bist und dass du sagst, guten Morgen, mir geht's beschissen, hilf mir mal. So ist er. Er ist da, jeden Morgen neu. Und er nimmt den Druck, immer etwas Vorzeigbares abzuliefern. Wenn du nichts gefangen hast, dann kann er dir trotzdem den Tisch decken. Dann musst du nicht den Gürtel enger schnallen. Du musst nicht selbst die Welt retten, das hat er schon gemacht. Und dann gibt es diesen schönen Moment, als Jesus zu ihm sagt, bringt mal von dem, was ihr gerade gefangen habt, noch was mit. Und das ist die Aufforderung, tu das Deine dazu. Er baut Gemeinde, tu du das Deine dazu. Er breitet sein Reich aus auf dieser Welt, und tu du das Deine dazu. Das, was du kannst, das, was du gefangen hast, tu es dazu. Behalte es nicht für dich und halte es nicht für gering und denk, ach, was soll denn das für Gottes Reich schon bringen, was ich da kann an Begabungen oder so. Nein, tu Deins dazu. Und das Entscheidende ist, dass wir auswerfen die Netze. Und da kannst du noch so gutes Angelzeug haben, ja, mit super Rollen und so und mit, was weiß ich, was man mit leuchtenden Posen, damit man auch nachts was sieht. Und da können wir noch so tolle Kirchen haben und tolle Jugendscheunen und tolles neues Schlagzeug. Ja, an dieser Stelle mal vielen Dank an unseren Kirchenkreis, der uns den Löwenanteil dieses grandiosen neuen Instruments, ich hoffe, Friedemann hat auch viel Spaß dran, gesponsert hat. Das kann alles super sein, wenn wir nicht auswerfen, wenn wir nicht weitersagen von der guten Nachricht, dann wird es niemanden erreichen. Und ein drittes, gute Nachrichten, ja, ich weiß, wer hat Mathe gemocht in der Schule? Eins, zwei, drei. Okay, das sind einige. Wer hat Mathe gehasst in der Schule? Okay, jetzt kommt der große Trost für alle Mathehasser. Ja? Es gibt gute Nachrichten in Zahlenform. Könnt's mir glauben. Dritter Punkt, 153, Mission Possible. Habt ihr es in Erinnerung, 153 Fische sind da drin. Jetzt fragt man sich, warum schreibt der Johannes das auf, dass das 153 Fische waren? Und wer hat sich hingesetzt in dem Moment und hat die durchgezählt? Muss irgendwer gemacht haben, steht ja da. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, sondern dass es ein Geheimnis ist in dieser Zahl. Und es gab viele Versuche, diese 153 zu deuten. Vielleicht nicht am überzeugendsten, aber am schönsten finde ich die vom alten Hieronymus. Das war ein Pfarrer, Christ im 4. Jahrhundert nach Jesus. Der hat gesagt, in seiner Zeit kennt man, das war das Wissen der damaligen Zeit, 153 Fischarten, die damals in Griechenland bekannt waren. Ich habe nochmal nachgeschlagen für euch, heute kennt man sicher 28.000 Fischarten. Damals waren es 153 Fischarten, die man kannte, und die stehen, so sagt Hieronymus, für die Völker der Erde, die auch etwa so viele waren. Und der tiefe Sinn dahinter könnte sein, dass niemand ausgeschlossen ist. Dass jeder seinen Platz finden kann in diesem Netz. Wenn wir mal den Gedanken weglassen, dass man in dem Netz gefangen wird, um aufgefuttert zu werden, sondern dass das Netz etwas ist, was uns einfängt und nach Hause bringt, dann reißt das Netz nicht. Da kann jeder dazukommen in diese Gemeinde, kann jeder hineinkommen. Da kannst du reinkommen, wenn du jung bist oder wenn du ganz alt bist. Da kannst du reinkommen, wenn du schwarz bist oder gelb oder weiß. Da kannst du reinkommen, ob du reich bist oder arm, ob du klug bist oder nicht so klug. Da kannst du reinkommen mit Untergewicht und mit Übergewicht und als ganz normaler. Da kannst du reinkommen als Mensch, der schon den Glauben mit der Muttermilch aufgesaugt hat oder als jemand, der ganz neu dazukommt. Und hier soll keiner beschämt werden. Das ist mir auch so wichtig, das uns gegenseitig zu sagen, mit dem Hut abnehmen zum Beispiel. Ja, früher hieß es, man muss in der Kirche immer den Hut abnehmen. Und wenn man mal in Jerusalem ist, dann wird man immer zu ermahnt. Da darf man nicht mit kurzen Röcken rein und nicht mit freien Ärmeln und nicht ohne was auf dem Kopf. Das mag auch alles richtig sein, aber hier bei uns soll das, finde ich, nicht so sein. Hier soll jeder wissen, dass er eingeladen ist und dabei sein kann und dabei sein darf. Und wir sollten uns hüten, einander zu beschämen. Und das musst du doch wissen. Oder warum kannst du das noch nicht? Das Vaterunser. Da bin ich erst zweimal da. Was? Du hast erst zweimal im Gottesdienst, du Heide. Also ihr versteht, was ich meine. Das ist mir so wichtig, dass wir untereinander genau dieses Bewusstsein haben. Da ist an niemanden ist die gute Nachricht verschleudert. An niemanden. Und auch jemand, von dem du denkst, der kann niemals Christ werden. Der kann sich niemals für Gott interessieren. Ich weiß, dass Gott sich unglaublich, so wie er sich für dich interessiert, sich auch für diesen Menschen interessiert. Also es ist die Aufforderung, ja, die gute Nachricht niemals als verschleudert zu sehen an jemanden. Und dann essen sie mit Jesus, haben wir gelesen, haben sie Gemeinschaft miteinander. Und indem sie Gemeinschaft miteinander haben, wächst und entsteht und wächst die Gewissheit, er ist es. Und keiner muss mehr fragen. Und erst wenn wir Gemeinschaft haben, auch, sage ich mal, in Richtung aller Ehepaare und Liebespaare unter uns, wenn wir nicht genug Zeit miteinander verbringen und wenn wir uns nicht Zeit nehmen füreinander, dann werden wir diese Gewissheit, dass er es ist oder sie es ist, irgendwann verlieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass man als Ehepaar, ich gucke euch gerade an, weil wir damals mal darüber gesprochen haben bei eurem Traugespräch, dass ich sehr empfehle, so Eheabende wirklich einzuführen und die Glotze auszulassen und die Computer auszulassen und sich Zeit zu nehmen. Aber das nur am Rand. Ein letzter kurzer Gedanke, sie sind 7 und trotzdem sind sie nur vollständig jetzt, wo er dabei ist. Er bringt das Neue dazu. Wir sind kein Verein von religiös Gleichgesinnten, sondern wir sind Gemeinschaft des auf Gemeinde des Auferstandenen. Er ist in unserer Mitte und er ist das Zentrum, um das wir kreisen. Er ermöglicht, er baut und er lässt wachsen, Glauben unter uns. Und manchmal sind wir weniger. Und manchmal sind wir angefochten, ja. Und manchmal haben wir Zweifel, ja. Und manchmal sind wir unsicher, na wenn schon. Aber wir wissen und glauben, dass er der Herr ist und dass er in der Mitte ist und dass er der König ist und der, ja, und wir haben sein Versprechen. Wir haben sein Versprechen, dass er in unserer Mitte ist, wenn wir zusammen sind in seinem Namen. Und wie er damals bei den 7 waren, so wie am See. Die waren auch keine 70.000, sondern nur 7. Und trotzdem waren sie ganz gewiss. Und solche Gewissheit, die wünsche ich uns miteinander jetzt in der Zeit nach Ostern, dass wir die Ostergewissheit nicht aus dem Blick und aus dem Herzen verlieren und dass wir das leben und laut machen in unserer Stadt und in unseren Familien, in unseren Arbeitszusammenhängen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.